Israel im Unklaren warten zu lassen. Das ist Teil des Kampfes.
Unsere Antwort wird kommen, so Gott will. Und unsere Antwort wird stark, wirkungsvoll und effektiv sein.
Das hat der Chef der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, vor ein paar Tagen gesagt. In Israel ist die Sorge vor einem Großangriff aus dem Libanon und dem Iran groß. Vor allem ganz im Norden des Landes. Da lebt Ofa.
Das sind 42,5 Kilometer zwischen der libanesischen Grenze und unserem Haus.
Für Ofa bedeutet das, Raketen aus dem Libanon, die könnten ziemlich schnell bei seinem Haus oder in der Gegend sein.
Man misst quasi den Weg, wenn man jetzt einkaufen geht oder wenn man weiß, die Kinder gehen mit dem Hund spazieren, dann sagt man ihnen, okay, ihr wisst, es gibt einen Bunker jetzt hier am nächsten Platz direkt und dann gibt es noch einen Bunker an der Brücke und so weiter.
Wie viel Alltag ist mit so einer Bedrohungslage möglich? Und wie geht man mit diesem Warten um? Das fragen wir uns in der heutigen Folge.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
In diesem Podcast schauen wir jeden Tag auf ein aktuelles Thema und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Ofa, den habt ihr eben ja schon kurz gehört.
Mein Name ist Ofa Waldmann, ich bin Autor und Journalist, lebe zwischen Israel und Deutschland sozusagen, wohne im Norden Israels in der Nähe von Haifa, wie auch relativ oft in Berlin-Neukölln.
Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg hat Ofa zum ersten Mal ganz genau nachgemessen, wie weit es von seinem Haus bis zur libanesischen Grenze ist. Weil er wissen wollte, wie schnell die mit der Hamas verbündete Hisbollah bei ihm wäre. Ich habe ihn gefragt, ob ihn diese 42,5 Kilometer, diese Nähe dann doch schockiert hat.
Also ich glaube, allein die Tatsache, dass ich das getan habe, dass ich diese Distanz messen wollte, allein dieser Akt, war der Ausdruck einer dermaßen tiefen Verunsicherung, die so eigentlich bis zu jenem Tage nicht vorstellbar war.
Wo bist du gerade, Ofa?
Ja, ich bin in meinem Arbeitszimmer, das gleichzeitig unser Luftschutzbunker ist. Und hier habe ich auch mein Arbeitszimmer errichtet, sodass ich auch im Falle eines Luftalarms weiterhin arbeiten und senden kann.
Wie groß ist dieser Raum? Wie muss man sich den genau vorstellen? Also du sagst, du hast ein Fenster, das heißt, du kannst nach draußen schauen.
Ich habe ein Fenster und dieses Fenster ist gerade offen. Normalerweise würde ich noch so eine Art Stahlschicht einrollen entlang des Fensters. Das macht man aber, wenn die direkte Anweisung von dem Zivilschutz dazu kommt. Ja, sonst sind das, ich würde sagen, ungefähr 12 Meter. Hier ist genug Platz für die ganze Familie. Wir haben hier auch in den letzten Wochen nochmal wegen der akuten Bedrohungslage geschaut, ob Wasser, Essen, Notlampe und so weiter, ob alles da ist für den Fall der Fälle.
Die Hisbollah, die schießt seit dem Krieg Israels gegen die Hamas fast täglich Raketen in Richtung Israel. Aber die Situation gerade, die ist noch mal krasser. Und das liegt eben an den Entwicklungen der letzten Wochen. Ende Juli wird in Beirut ein Hisbollah-Kommandeur bei einem gezielten israelischen Angriff getötet. Nur wenige Stunden später wird Hamas-Chef Ismail Haniyeh bei einem Anschlag in Teheran im Iran getötet. Der Iran und die libanesische Hisbollah sind eng verbündet, auch mit der Hamas, und sie kündigen Vergeltung an. Und vor der haben jetzt eben ganz viele Sorge. Israel wiederum greift weiterhin Ziele im Gazastreifen an. Am Wochenende sind nach palästinensischen Angaben 93 Menschen bei einem israelischen Luftangriff auf ein Schulgebäude getötet worden. Israel sagt, sie habe Hamas-Kommandeure angegriffen. Die Hamas sagt, unter den Opfern seien auch Kinder und ZivilistInnen gewesen. Unabhängig überprüfen lässt sich das alles nicht. Was man aber eben festhalten kann, die Lage ist ziemlich bedrohlich. Und in der Nacht erst sind auch wieder 30 Raketen aus dem Libanon auf den Norden Israels abgefeuert worden. Ich habe Ofa gefragt, wo sich diese krasse Bedrohungslage im Alltag vor allem bemerkbar macht.
In erster Linie in den Gesprächen mit den Kindern. Wenn man ihnen sagt, ihr geht jetzt spielen, aber bitte passt auf. Neulich haben wir das nicht mehr ausgehalten. Ich habe gesagt, okay, ich wage das und habe die Kinder mitgenommen nach Haifa. Wir standen oben auf dem Karmelberg und haben auf die Bucht von Haifa, eigentlich einer der größten Häfen Israels. Und die Bucht war wie leergefegt. Das war quasi fast sinnbildlich für diesen angehaltenen Atem für ein ganzes Land, was auf den Gegenschlag wartet. Ich würde sagen, das macht einfach die Welt enger, das macht die Welt kleiner, weil man eben den Raum mit diesen 1,5 Minuten bemisst, die man hat, um sich in Sicherheit zu bringen.
1,5 Minuten, ist das die Zeit, die man quasi immer so bemisst? In der Zeit muss man einen Bunker erreichen können?
Also je nachdem, woher die Raketen kommen. Mhm. Als sie aus dem Gazastreifen kamen, waren das 10 Minuten. Das ist eine längere Flugzeit. Mhm. Aus dem Libanon in der Tat. Das sind Katyusha-Raketen, die brauchen nicht so lang. Am 13. April aus dem Iran, da war ich selber in Berlin. Das war schrecklich. Die Familie war hier und ich war in Berlin. Mhm. Da hatte man einige Stunden, aber das waren die schlimmsten Stunden für viele Menschen hier in Israel, als man wusste, es kommt was. Aber genau, je nachdem, woher die Raketen kommen, hat man die Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
Das heißt, wenn der Hisbollah-Chef sagt, dieses Warten, das ist Teil der Kriegsführung, das gehört mit dazu, da würdest du als Betroffener ganz klar sagen, ja, das ist wirklich eine Art der auch psychologischen Kriegsführung.
Ja, man will ihm eigentlich die Genugtuung nicht machen, nicht geben oder gönnen. Wir sind seit über 10 Monaten im Krieg, eigentlich unvorstellbar. Und das heißt, seit 10 Monaten kann man nicht richtig ein- und ausatmen. Seit 10 Monaten kann man nicht an den Krieg denken. Der Krieg ist allgegenwärtig in den Gedanken, am Alltag. Nochmal, wenn ich gerade mit dir, Rahel, spreche, hier jetzt in Tivon, an dem Ort, wo ich lebe, wirkt es relativ friedlich. Also heute haben wir hier tatsächlich ein Begräbnis, eine Beerdigung eines Soldaten, der gestern in Gaza ums Leben kam, aber man spürt jetzt den Krieg, du würdest ihn jetzt nicht sehen, das ist sicherlich anders für jemanden, der an der Grenze zu Gaza lebt, an der Grenze zu Lebanon oder in Lebanon und in Gaza.
Ja.
Aber trotzdem, in all dem, was du machst, in all dem, was du denkst, von früh bis spät, ist der Krieg, hat er sich eingenistet in die eigenen Gedanken.
Du sagst auch, dass du, wenn du Auto fährst, du immer mit geöffnetem Fenster fährst und auch kein Radio hörst. Warum?
Ja, wenn ich Radio höre, dann höre ich die Öffentlich-Rechtlichen, weil ich weiß, bei denen, wenn es zum Alarm kommt, dann unterbrechen sie die Sendungen und sagen, es ist gerade Alarm und sagen auch wo. Und genau aus diesem Grund, wenn man mit geschlossenem Fenster fährt und vielleicht noch dazu irgendeine schöne Aufnahme hört, dann verpasst man womöglich einen Luftalarm und das sollte man nicht. Also im Fall eines Luftalarms, wenn man im Auto fährt, dann sollte man anhalten und sich in Sicherheit, das heißt in Straßen graben, sich flachlegen, Hände auf dem Kopf und 10 Minuten warten. Und das sollte man eigentlich nicht verpassen, wenn man das passiert.
Was kannst du gerade gar nicht machen?
Ich würde sagen, genau das. Nicht an den Krieg denken. Bis zum Ende ein- und ausatmen. Belanglose Gedanken haben. Das ist nicht, was man, also dass jede Tat, jeder Akt, jeder Gang aus dem Haus, das alles mit dieser zusätzlichen, auch wenn unsichtbaren Schicht behaftet ist, mit dem ständigen Bewusstsein für die Geiseln, für die Familien der Geiseln, die gerade in Gaza sind, für das ständige Bewusstsein für die hungernden Menschen in Gaza, für das ständige Bewusstsein, dass vielleicht der Mensch, der du gerade vor dir auf der Straße siehst, vielleicht ist das der Mensch, der bei dem Gegenschlag von der Hezbollah oder Iran derjenige sein wird, der davon betroffen sein wird. Wie gesagt, das ist... Davon kommt man, kann man sich nicht losmachen.
Jeder Gedanke in Ofas Alltag hat also gerade irgendwie mit dem Krieg zu tun. Wie blickt die israelische Regierung auf die Situation gerade? Also was wird da getan, um eben diese ganz große Eskalation zu verhindern? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wenn man sich diesen Angriff des israelischen Militärs im Gazastreifen vom Wochenende ansieht, wo ja wieder viele Menschen getötet wurden, dann kann man ja nicht gerade sagen, dass sich die Regierung da gerade sehr um eine Deeskalation bemüht, oder?
Das stimmt, den Eindruck kann man wirklich nicht haben zurzeit. Man muss sich vorstellen, das ist ja eine Situation, wo alle darauf warten, dass es hier jetzt weiter knallt, dass es einen großen Angriff gibt, möglicherweise Flächenbrand, wird das ja immer genannt, einen großen Krieg. Mhm. Und in dieser Situation dann eben dieser Angriff, Israel hat versucht oder die Regierung hat versucht, das zu begründen, hat Bilder gezeigt von 19 mutmaßlichen Terroristen von Hamas und dem palästinensischen Dschihad, islamischen Dschihad. Also man versucht schon zu sagen, das ist ein Angriff gewesen, der nötig war, aber dann gibt es eben die Bilder von den vielen, vielen Toten und den zivilen Opfern und die Angaben der Palästinenser. Wir können das alles nicht so richtig überprüfen. Mhm. Aber natürlich ist das nicht gut für die Stimmung und das ist auf jeden Fall nichts, was zur Deeskalation beiträgt.
Woher würdest du sagen, kommt aktuell die größte Gefahr? Ist es aus dem Libanon und der Hisbollah oder ist es aus dem Iran oder ist es alles?
Es gibt verschiedene Szenarien. Also das eine ist natürlich der direkte Angriff des Iran, der hier eine der mächtigsten Player ist in der Region. Mhm. Die haben wirklich furchtbare Waffen, die viel Zerstörung anrichten können. Und es gab eben bis auf einmal im April, als der Iran Israel angegriffen hat, bisher noch keine direkte Konfrontation. Und dann gibt es aber noch die Organisationen, die mit dem Iran verbündet sind und die dann immer auch und mit Unterstützung des Iran, vielleicht auch ein bisschen angeschoben vom Iran, Israel auch angreifen und bedrohen. Das sind die Houthi-Rebellen im Jemen. Die schießen dann halt auch Raketen ab. Aber vor allem eben die Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert. Und das ist besonders gefährlich, weil das ist einfach nah dran. Und man sollte auch noch dazu sagen, dass die Hisbollah ganz andere Waffenarsenale hat als zum Beispiel die Hamas im Gazastreifen. Die Hamas hat vor allem so Kurzstreckenraketen, die nicht viel Sprengstoff transportieren können. Bei der Hisbollah ist das anders. Die hat Raketen, die können 200, 300 Kilometer nach Israel reinfliegen. Die haben zum Teil 450 Kilo Sprengstoff geladen. Das kann eine gewaltige Zerstörung und auch viele Todesopfer verursachen. Und die haben natürlich auch kapiert, was man tun muss, um die sehr gute israelische Luftabwehr zu überwinden. Nämlich wahnsinnig viele Raketen auf einmal abschießen und dann kommen schon welche durch. Das ist die Bedrohung und das ist das Szenario, was tatsächlich passieren könnte.
Und da weiß man jetzt dann eben auch nicht, ob dann es einzelne Angriffe geben wird oder ob alle gemeinsam angreifen. Das lässt ja sowohl Hisbollah als auch Iran, die lassen das ja gerade total offen.
Die lassen das offen, genau. Und die wollen natürlich Israel auch ein bisschen zappeln lassen. Man kann sich aber auch vorstellen, dass gerade der Iran auch nicht die ganz große Eskalation will. Ja. Da gibt es eine neue Regierung gerade, einen neuen Präsidenten, der da im Amt ist. Man möchte vielleicht auch so ein bisschen rauskommen aus der Isolierung. Man möchte auch zeigen, dass man wieder am Verhandlungstisch sitzen kann, wenn es um ein Atomabkommen geht. Das alles will der Iran, deswegen nicht den großen, totalen Krieg. Das ist auch ein Szenario, aber natürlich muss man jetzt ein Zeichen setzen. Man muss sagen, das wird nicht geduldet, dass hier mitten in der iranischen Hauptstadt der Hamas-Chef getötet wird. Und die Hisbollah kann das auch nicht dulden, dass sozusagen der oberste Militärchef der Hisbollah in Beirut getötet wird. Insofern muss es eine Art von Reaktion geben. Und die Kunst ist jetzt, die Reaktion so ausfallen zu lassen, dass es nicht in die totale Eskalation führt. Und da gibt es jetzt auch ganz viele diplomatische Bemühungen im Hintergrund. Da sind die Amerikaner beteiligt, arabische Staaten auch, die natürlich auch alle verhindern wollen, dass hier diese Region tatsächlich sich in einen Flächenbrand verwandelt.
Wie bereitet man sich in Israel auf so einen möglichen Großangriff gerade vor? Wird da irgendwas Besonderes jetzt noch gemacht?
Also wenn ich mich jetzt hier in Tel Aviv umgucke, wo ich sitze, da ist alles relativ normal, muss man sagen. Da gehen Leute zur Arbeit, da gibt es Stau auf den Straßen, da sind auch Leute am Strand. Das wirkt eigentlich relativ normal. Auf der anderen Seite, wenn man mit den Leuten dann redet, dann haben viele schon ein mulmiges Gefühl. Viele haben sich Vorräte angelegt. Viele wissen, wo der nächste Schutzraum ist, in dem sie sich in Sicherheit bringen können. Dann gibt es natürlich die militärischen Vorbereitungen. Also das sieht man auch immer wieder, dass zum Beispiel der Generalstabschef dann eben zu den Truppen geht, dass die Luftabwehr aufgestockt wird, dass auch zum Beispiel die Amerikaner jetzt hier noch ein Atom-U-Boot hergeschickt haben und noch einen zweiten Flugzeugträgerverband, die auch immer dann auch mit Raketen abwehren können, um halt diesen großen Angriff abzuwehren. Das hat Mitte April ganz gut geklappt. Da sind ja über 300 Raketen aus dem Iran abgefeuert worden. Und dann haben sich mehrere Länder, auch Großbritannien, Frankreich, arabische Staaten, daran beteiligt, das alles abzufangen, damit da kein großer Schaden in Israel angerichtet wird. Das wäre das Ziel auch dieses Mal und die Vorbereitung dafür, die werden getroffen.
Jetzt sollte es diese Woche am Donnerstag eigentlich ja neue Verhandlungen geben, um vielleicht auch nochmal eine Waffenruhe, ein Geiseldeal. Wie ist da der Status? Wird da irgendwie noch verhandelt? Wird die Hamas da mit am Tisch sitzen, Israel, oder wird es keine geben?
Also auch dort gibt es ganz großen diplomatischen Druck, zum Beispiel von den Vereinigten Staaten, auch von arabischen Ländern, die sagen, wir müssen jetzt da zu einer Waffenruhe im Gazastreifen kommen. Wir müssen dazu kommen, dass die Geiseln freigelassen werden oder zumindest möglichst viele. Denn das könnte auch natürlich für Deeskalation sorgen, dass jetzt hier nicht der große Krieg ausbricht. Aber es sieht gerade nicht so danach aus. Also zum Beispiel sagt die Hamas, wir sind noch gar nicht sicher, ob wir eine Delegation hinschicken wollen. Denn wir wollen darüber reden, über den Plan, den der US-Präsident vorgelegt hat. Nämlich einen dauerhaften Frieden im Gazastreifen in drei Schritten und dann auch der Wiederaufbau des Gazastreifens. Israel sieht das ein bisschen anders. Benjamin Netanyahu, der Regierungschef, der hat immer neue Forderungen jetzt in den letzten Wochen auch auf den Tisch gelegt und möchte auch nochmal grundsätzlich verhandeln, worum es denn jetzt eigentlich geht. Da will man wohl offenbar eine Delegation schicken zu den Verhandlungen, aber es ist überhaupt noch nicht klar, hat die jetzt ein Mandat, tatsächlich eine Waffenruhe zu vereinbaren und tatsächlich ein Abkommen zu schließen. Das ist zurzeit völlig unklar und deswegen ist noch völlig offen gerade, ob dieses Treffen, diese Verhandlungen überhaupt stattfinden und wie das Ganze denn ausgeht. Das könnten natürlich wieder so Alibi-Verhandlungen sein, wie sie in den letzten Monaten immer wieder stattgefunden haben und wo man dann am Ende leider leider sagen müsste, eigentlich haben beide Seiten gerade kein großes Interesse an der Waffenruhe. Denn natürlich will auch die Hamas, dass jetzt die Hisbollah einsteigt, dass der Iran einsteigt. Die wollen den Flächenbrand. Und das könnte natürlich auch nochmal ein Argument für die sein, jetzt zu sagen, naja, jetzt Verhandlungen, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen.
Wer könnte die Situation denn jetzt gerade am ehesten deeskalieren?
Na, die beiden Parteien hier natürlich. Also die Hamas könnte sagen, ja, wir wollen jetzt hier tatsächlich Waffenruhe im Gazastreifen. Israel könnte das sagen. Die könnte sagen, ja, wir wollen jetzt, dass die Waffen schweigen. Es sieht hier gerade nicht danach aus, wenn ich nach Israel gucke. Also Benjamin Netanyahu, der hat sich ja eingelassen in einer Koalition mit sehr rechtsextremen Partnern, die jetzt seit Tagen schon sagen, jedes Zugeständnis an die palästinensische Seite ist so wie eine Kapitulation. Der sagt also, einen Deal kannst du nicht machen, das kommt nicht in Frage. Die wollen sozusagen den dauerhaften Krieg. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Und wenn dann eben noch so Sachen passieren, wie jetzt am Wochenende mit vielen Toten, so Ereignisse, die dann die Menschen wirklich aufwühlen und die dann wirklich auch schlecht sind, dass man sich jetzt an einen Tisch sitzt und sich einigt, dann ja, stehen die Chancen gerade nicht besonders gut.
Wenn man über Kriege, Krisen berichtet, über menschliches Leid, dann will man als Journalistin, als Journalist am liebsten immer trotzdem irgendwo eine Perspektive, eine Hoffnung sehen. Deswegen fragen wir da auch immer nach. Und ich habe auch Ofer danach gefragt. Hat er noch irgendwelche Hoffnung auf eine dauerhafte friedliche Lösung, auf ein Ende des Krieges?
Diese Frage nach der Hoffnung. Hm. Ja, das ist eine, auch jetzt als ich in Berlin war, bei den Lesungen oder Gesprächen, Interviews, jedes Mal habe ich habe Angst vor der Frage nach der Hoffnung. Ich sehe, wie groß das Bedürfnis ist für viele Menschen, auch für Entscheidungsträgerinnen und Träger in der Politik, in der Zivilgesellschaft, sich solidarisch zu zeigen. Bedauerlicherweise bei vielen ist man entweder mit der einen oder mit der anderen Seite solidarisch, womit man meines Erachtens eigentlich weiterhin den Konflikt anheizt. Also wenn solidarisch, dann menschlich solidarisch, und zwar mit allen. Und ich würde sagen, dass diese Solidarität, die wir unbedingt brauchen hier in der Region, denn unsere politische Führung in Israel, aber auch natürlich die Führungen der Terrororganisationen um uns herum oder verfeindete Staaten, sind entweder nicht fähig oder nicht willens, diesen Konflikt zu beenden. Und wenn man sie solidarisch zeigt mit dieser Region, wenn man sie solidarisch zeigt mit den Menschen in dieser Region, muss immer da mitgesagt werden, wir sind mit euch solidarisch, aber der Preis dieser Solidarität ist die Aufforderung, diesen Krieg zu beenden, die Geiseln zu befreien, zurück zu dem Verhandlungstisch zu kommen. Die einzige mögliche Antwort auf diesen Krieg, auf das Grauen, was wir seit dem 7. Oktober erleben hier, ist eine international sanktionierte Friedenskonferenz. Das heißt, das ist die einzige menschlich würdige Antwort auf das, was wir gerade hier erleben. Und das ist die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft eindeutig. Von unserer eigenen Führung, da können wir das nicht erwarten.
Ich wollte von Ofer ganz zum Schluss auch wissen, was er jetzt heute noch macht. Ob er das Haus, den Bunker noch verlässt.
Also eigentlich habe ich heute noch ein Zoom-Gespräch mit einer deutschen Vereinigung, die sich für die Geiseln einsetzt, was ich wunderbar finde. Das ist also, ich habe gerade von der Solidarität gesprochen. Danach werde ich zum Kondolenzbesuch gehen, eben für die, also ich werde die Familie des gefallenen Soldaten besuchen, das sind meine Nachbarn, und ganz, ja, profan Zeit mit den Kindern verbringen. Man merkt, wie kostbar und wichtig das ist.
Das war Unboxing News. Teilt die Folge gern mit FreundInnen, Familie, wenn ihr denkt, sie sollten sie auch hören. Das Team heute: Ingo Rockenberg, Monika Ahrens, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Danke fürs Hören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.